Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Triathlon Podcast. Heute zu Gast der erste, Tieffluencer. Und zwar, Dr. Moritz Böttinghaus. Grüß dich. Soll ich Doktor sagen oder Moritz?
Moritz reicht völlig aus, ja. Okay. Wir sind ja unter Sportlern, ne? Da duzt man sich ja.
Korrekt, ja. Grüß dich, ja. Moritz. Erstmal herzlich willkommen hier on board und toll, dass du dir die Zeit nimmst für unsere Aufnahme heute.
Danke für die Einladung.
Weil, ich muss ehrlich gestehen, dich habe ich zum ersten Mal auf dem Radar bekommen und zwar damals zu Clubhouse-Zeiten noch, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und zwar war damals irgendwie, ich glaube sonntags nachmittags, war irgendwie so ein Clubhouse-Talk zu Lockdown-Zeiten in Deutschland noch Tadeusz Koroma. Und ich glaube, da warst du drin und jeder konnte mir so erzählen, was er macht und so. Oder wenn es nicht bei Tadeusz war, war es bei jemand anderem jedenfalls. Und da hast du halt mir über dein Fachgebiet halt mir erzählt und bin schon richtig, oder? Du warst ja schon in Clubhouse aktiv damals.
Ja. Ich bin da relativ schnell eingetreten und dann habe ich mich da so ein bisschen in den Räumen bewegt und dann habe ich dann auch selbst einen Talk mal aufgemacht zur Zahnmedizin und mittlerweile ist das alles ein bisschen eingestaubt, aber ja.
Genau. Aber ich fand deine Aussagen damals fand ich super und dann bin ich natürlich auch zwangsläufig auf den Instagram-Kanal gekommen. Und dann habe ich irgendwann im Zuge der Zeit hat mir gelernt, dass du selbst auch Triathlet bist, was dann dazu geführt hat, dass ich dich hier eingeladen habe, um über Triathlon, aber auch über Zahnmedizin zu reden. Ja. Und hier, hol uns ab, wo kommst du her in Deutschland, wie jung bist du und wann und wie kamst du zum Triathlon?
Ja, hallo erstmal, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ursprünglich geboren in Herne, eigentlich würde ich lieber Wanne-Eickel sagen, aber ich bin tatsächlich in Herne geboren, weil Wanne-Eickel keine eigenständige Stadt mehr ist, mittlerweile glaube ich seit 50 Jahren bin dann so ein bisschen zwecks Studium und auch der Arbeit in Gießen, in Mainz, in Düsseldorf gewesen und dann hat es mich immer wieder ins Ruhrgebiet verschlagen, wo ich jetzt mittlerweile die Praxis meines Vaters übernommen habe. Schön. Und die in Wanne-Eickel ist und jetzt in Bochum wohne.
Ja. Cool.
Und Alter, hattest du noch gefragt, bin ich jetzt gerade vorgestern 36 geworden.
Hier, dann also, herzlichen Glückwunsch, nachträglich,
ja,
du.
Ja, danke.
Spitze. Bochum kenne ich noch. Und zwar, also ich komme selber auch aus dem Sauerland, ja. Aus Arnsberg in dem Fall. Ist ja nicht so weit weg von Dortmund, Bochum, Herne. Und Hattingen waren wir damals häufig, Essen ebenfalls. Und ja, ist eine schöne Gegend. Ja. Und ja, hier in Frankreich, wo ich jetzt aktuell wohne, gibt's keine Currywurst, Pommes, Mayo. Shit.
Ja. Und die ist tatsächlich im Ruhrgebiet besser als in Berlin.
Allerdings. Die ist richtig genial. Ja. Das geht mir echt ab. Deswegen muss ich echt mal schleunigst wieder nach Deutschland und dann ins Ruhrgebiet, um mal gescheit Currywurst, Pommes und so
zu haben. Ja, das hat sich eingeladen. Besser, wo es die besten beiden gibt. Ja, mal die besten beiden gibt, ja.
Okay.
Zwei Buden, einen in Wattenscheid und dann gibt's natürlich die Dönninghauswurst, die auch gut ist, aber.
Ja. Ja, cool. Das heißt, wenn ich das nächste Mal in NRW bin, sage ich dir Bescheid. Treffen wir uns
auf eine triathlonfreundliche Currywurst.
Genau, sehr gut. hier, wann und wie ging es los bei dir mit Triathlon?
Das ging eigentlich mal los, dass ich habe tatsächlich mal so einen Auslandsaufenthalt, also ein bisschen paradox jetzt die Geschichte, ich habe mal so einen Auslandsaufenthalt in Kambodscha gemacht,
ja.
Und habe da quasi so Waisenkinder behandelt. Da war ich noch so zum Ende des Studiums war das. Und da habe ich mich dann irgendwann in so einem Sportclub angemeldet. Und die hatten ein großes Schwimmbad und einen ganz guten Fitnessraum und und dann bin ich da immer geschwommen und Fahrrad gefahren. Laufen ging da eigentlich nicht, weil man da eigentlich nur Straßen hatte in der Stadt und keine Bürgersteige und das, also, aber dann ist das irgendwie so in mir gewachsen, ach, könntest ja eigentlich mal einen Triathlon machen, weil ich dann dadurch relativ fit war im Schwimmen und so, weil natürlich da immer super Wetter war und das auch Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mich, dann war mein allererster Triathlon, glaube ich, so 2012 rum muss es gewesen sein.
Wow.
In Krefeld und eine olympische Distanz und dann habe ich das ganz lange aus den Augen verloren irgendwie und habe dann nichts mehr da wirklich gemacht und ich komme ursprünglich halt aus dem Rudersport War da auch bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr und so. Ich war immer so ein bisschen erweiterter Kreis Nationalmannschaft, aber habe es nie so richtig nach ganz oben geschafft.
Ja.
Und was natürlich auch so ein bisschen nachhaltig dann an einem nagt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also so unerfüllte Träume so ein bisschen. Und wie ist das dann weitergegangen? Dann habe ich nach der Rudersportkarriere halt mich von dem Ausdauerbereich so ein bisschen getrennt. Das ist halt häufig bei den Ruderern so, wenn man so ein extremes Trainingslevel hat, also für Triathleten. Also wir haben dann so, ist das ja gut zu vergleichen. Wir haben da so ungefähr so die so 25 Stunden die Woche gemacht, also schon sehr professionell. Und dann hat man meist so ein bisschen die Schnauze voll und die viele der Ruderer verfallen dann erstmal in so ein, ich sag mal, so ein Pumperloch. Ja. Also dann hat man die Schnauze vom Ausdauersport erstmal satt und geht dann halt ganz viel hanteln. Und das hat bei mir relativ lange gedauert. Ich habe 2008 mit dem Rudern aufgehört, weil ich da den Studienplatz bekommen habe. Und bin dann, wir hatten dann so glücklicherweise noch so ein Ligasystem im Rudern, wo wir gestartet sind. Sind dann für unseren Verein der Bundesliga gerudert. Und das war eine Sprintdistanz, also das war hatte ganz gut gepasst dann mit dem Kraftsport quasi. Und ja, und dann habe ich irgendwann, also als ich dann den Eintriathlon, der war so mal so ein bisschen außen vor, den habe ich mal so einfach so mitgemacht und bin dann im Endeffekt eigentlich wieder auf diesen Trip gekommen, dadurch, dass ich gesehen hatte, dass ein Freund, also oder ein entfernter Kollege, bei Social Media eine Langdistanz gemacht hatte in Köln. Und dann war so ein bisschen mir das Feuer geweckt und habe gesagt, boah, eigentlich muss ich das auch mal machen, ne? Und dann habe ich mich tatsächlich dann auch fürs nächste Jahr in Köln angemeldet. Da gab es das noch, da war das Schwimmen im Fühlinger See. Und da war das halt noch diese Langdistanz. Bin da jetzt ohne große Ambitionen rangegangen, als das so am Anfang ist, einfach durchkommen. Und hatte auch nie geplant, das nochmal zu machen. Das war eigentlich nur so, ich so once in a lifetime, das einmal zu schaffen. Das hat aber für die Trainingsvorbereitung, die ich damals hatte, also ich hatte ja schon eine Grundfitness und ich habe mich da vielleicht so ja, 2, 3 Monate eher schlecht als recht vorbereitet. Also jetzt mit dem Vergleich, was ich jetzt mache, habe dann da, ich meine, so 10, 16 gebraucht.
Ordentlich.
Und ja, und war dann halt dann dadurch, weil es jetzt nicht ganz so schlecht war und weil man also dachte, wow, unter 10 Stunden wäre auch cool, war ich dann angefixt von dem Ganzen. Und habe dann auch in Eigeninitiative weiter trainiert. War dann im Folgejahr, also das war 2017, dass ich Köln gemacht habe, meine ich. Oder 2016, ich weiß nicht hundertprozentig. Und dann das Folgejahr war auf jeden Fall das Hamburg-Jahr, wo das Schwimmen abgesagt wurde.
Wegen Blaueisen, ja.
Ja, genau. Und dann war es war für mich schade, weil ich bin eigentlich immer jetzt gar nicht so ein schlechter Schwimmer. Jedenfalls für die Klasse, in der ich dann mich da bewegt habe. Hab dann da in Hamburg ohne das Schwimmen, glaube ich, das war 9:28, hatte ich da gefinisht. Obwohl das natürlich nicht so richtig, dass er nicht zu vergleichen ist. Ich meine, im Quervergleich hätte man wahrscheinlich mit dem Schwimmen locker eine Viertelstunde länger gebraucht. War da aber auch gestürzt und hatte nur noch, war nicht so schlimm zum Glück in Hamburg, dass der Umwerfer nicht mehr funktionierte, weil man eh eigentlich größtenteils Eingang braucht. Und ja, und dann in der Zeit war ich ja halt noch angestellt und hatte halt geplant, mich dann jetzt mal dann das die voll in den Folgejahren richtig gut vorzubereiten und habe dann wirklich richtig viel trainiert, aber alles immer so ein bisschen, also alles ohne Trainingsplan und immer Hauptsache viel, so wie das so häufig bei Triathleten ist.
Und
Und dann,
meistens auch alleine oder in der
ja,
Gruppe vielleicht?
meistens alleine auf der Rolle.
Okay, krass.
Also,
Warte
ja, volles Programm.
mal. Und warte mal kurz. Schwimmen ist ja meistens so die Achillesferse von Age-Groupern, von Amateursportlern.
Ja,
Und
ja.
du hast schon Hintergrund mitgebracht, so ein bisschen, oder?
Ja, ganz bisschen. Und das ist jetzt, also, ich sag mal, von der Belastung her ist es dem Rudern halt sehr ähnlich, diese Kraftausdauer-Komponente.
Das stimmt, ja.
Und ich bin mal ganz früher, also zum 11, 12 bin ich mal im Schwimmverein gewesen, aber da bin ich eigentlich immer Brust geschwommen. Also, kraulen konnte ich nie, aber ich habe mir das immer irgendwie so ein bisschen beigebracht und das ging dann einigermaßen. Also, ja.
Okay, nicht
Ja,
schlecht.
und dann war ich, dann kam, dazwischen kam dann, dass ich so ein bisschen eine Verletzung hatte. Durchs Übertraining hatte ich relativ lange an der Hüfte so Probleme. Also richtig wurde das nie geklärt, was das war. Aber es war wahrscheinlich durch die Doppelbelastung des Trainings und auch des Arbeitens, weil man ja immer als Zahnarzt in so einer gewundenen Position arbeitet.
Ja.
Und wenn man dann nicht ausreichend stabil und alles macht, dann ist das nicht so unbedingt positiv.
Das ist wahr, ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber Zahnarzt ist, ja.
Ja. Man muss halt immer so, man sitzt auf der rechten Seite des Patienten und dreht sich dann immer so ein bisschen nach links zu dem Patienten, mal auch so ein bisschen über Kopf, also so, dass man in den Mund reingucken kann, direkt, sonst läuft das natürlich auch viel über Spiegel. Ja, das kam dann dazwischen und dann kam Corona dazwischen. Und das hat mich dann alles halt so ziemlich ausgebremst. Und so dass ich dann, jetzt letztes Jahr nur 2021 bin ich dann erst wieder in Hamburg an den Start gegangen, obwohl ich da halt schon dann länger gemeldet war.
Ja.
War eigentlich ein ziemlich bescheidenes Rennen, weil ich da sehr relativ arrogant ans Schwimmen rangegangen bin und halt wenig trainiert hatte. Und ich dann da bei 17 Grad Wassertemperatur und irgendwie zwei großen Rissen im Neo, weil ich die irgendwie auch nicht, also da, ich habe das alles eher sehr, sehr, sehr amateurhaft betrieben. Mhm. Und habe ihn dann da irgendwie mit 1,18 aus dem Schwimmen raus, obwohl ich bei meinem ersten Triathlon in Köln 1,2 gebraucht hatte fürs Schwimmen.
Okay, das Lektion draus gelernt, sag ich mal.
Absolut, ja, deswegen stehe ich jetzt hier vom Schwimmbad. Ne?
Genau, Info für dich da draußen, der Moritz ist gerade im Auto. Und das heißt, wenn der Ton hier ein bisschen übersteuert ist oder so, ist halt so, weil er gerade vom Freibad steht und eigentlich ins Freibad gehen wollte.
Ja, und das war dieser Hamburg Ironman, wo es halt die ganze Zeit durchgängig geregnet hat. Die Alster hatte 17 Grad, draußen waren 13, 14 Grad und dann ist man da nass auf dem Fahrrad und die ersten 10 Kilometer war ich mehr oder weniger fast in Trance, weil ich erstmal beim Schwimmen fast abgenippelt wäre und dann zusätzlich da das und das Radfahren halt wirklich nicht schön war. Irgendwann war man dann warm, dann ging's und der Marathon hat mich am Ende dann so ein bisschen gerettet.
Ja.
Dass ich dann immer noch unter 10 Stunden angekommen bin, aber
cool. Ziel erreicht.
Ja, das war so ein bisschen so, ja.
Hier, was gefällt dir nicht im Triathlon?
Was mir nicht gefällt?
Was gefällt dir so am Triathlon, okay, dass du den Sport so ausübst?
Also erstmal gefällt mir natürlich, dass ich da jetzt so mittlerweile, oder dass ich halt schon frühzeitig gemerkt habe, auch durch den allerersten, dass ich da konkurrenzfähig sein kann. Mhm. Und was für ein Triathlon indirekt spricht, ist, dass ich halt jetzt kein großer Ballsportler bin. und dass ich halt auch schon aus einer, sagen wir mal, in Anführungsstrichen stupiden Sportart komme, wo man gewohnt ist, lange das Gleiche zu machen. Ne? Ich meine, das ist ja im Endeffekt bei allen drei Sportarten so, mit dem Unterschied, dass man halt mehr Abwechslung hat, ja. Ich meine, das werden wahrscheinlich viele angehen, dass das schön ist und mir eigentlich auch alle drei Sportarten relativ Spaß machen. Das Schwimmen jetzt auch zusehends, obwohl ich es, also ich sag mal so kleinere, kürzere Einheiten von einer halben, dreiviertel Stunde, da gehe ich echt gerne schwimmen. Mhm. Wenn es dann länger wird, dann ist so, alles über eine dreiviertel Stunde ist so für mich so, das reicht dann auch. Also,
okay. Ja. Wobei ich habe neulich gesehen in die Ergebnisliste vom 73 Kraichgau, du schwimmst ziemlich schnell, ja. Also du schwimmst echt ordentlich. Ich glaube, die 1,9 unter 30, ne?
Ja, genau. Ich bin in Duisburg sogar, Duisburg bin ich dann letztes Jahr gestartet, habe ich keinen lang gemacht, haben wir die Praxis groß umgebaut. Und da ist ja eine mega schnelle Schwimmstrecke, weil das ja da die Ruderstrecke ist und man sich einfach Tipps für alle, die im Schwimmen nicht so stark sind oder generell vielleicht für eine 73, also Duisburg ist echt zu empfehlen, ne, weil das ist eine super schnelle Strecke. Die Straßen, jetzt gerade in Bezug auf Hamburg, bieten eigentlich auch ausreichend Platz, würde ich mal so sagen. Ist jetzt nicht besonders technisch anspruchsvoll zu Radfahren. Und halt beim Schwimmen ist es wie im Schwimmbad, ne? Also man legt sich da an die Leine dran und kann dann alleine lang schwimmen. Und das ist natürlich gerade für Leute, die sich beim Schwimmen ein bisschen unsicher sind oder mit Panikattacken oder sonstiges zu kämpfen haben. Mhm. Das ist natürlich was anderes, ob ich da auf so einen riesen See drauf schwimme oder ob ich da und den Kraichgau, was zum auch, finde ich, also ich bin jetzt deutlich fitter im Schwimmen als in Duisburg und bin, glaube ich, anderthalb Minuten langsamer geschwommen als in Duisburg, weil es halt einfach auch schwierig von der Orientierung ist. Ne?
Ja, das ist was anderes, klar. Wenn du jetzt keine Leine auf der Strecke hast. Ja.
Ne, ist komplett anders.
Aber dennoch ordentlich. Und ich glaube, neulich in Kraichgau, du warst Top 10 deiner Age Group, ne?
Ja, gerade, genau, 10.
Wow, Hammer. Ja. Gratulation dafür.
Ja,
also,
da ist schon danke.
Kleines bisschen Werbung an dieser Stelle. Lahti, Cozumel, Nizza und Hawaii. Was haben wohl all diese Orte gemeinsam? Ja, als Triathletin oder als Triathlet musst du jetzt daraus natürlich nicht lange überlegen, sondern weißt sofort, überall dort finden richtig, richtig coole Rennen statt. Ganz genau. Das Beste ist aber, du kannst bei all diesen Rennen als Age-Grupperin oder als Age-Grupper dabei sein. Und zwar mit dem aktuellen Partner vom Triathlon-Podcast, und zwar Hannes Hawaii Tours. Vielleicht warst du entweder in diesem Jahr bereits in einem Trainingslager auf Mallorca oder auf Fuerteventura mit Hannes Hawaii Tours oder vielleicht schon innerhalb der letzten Jahre. Und jetzt fehlt dir dazu noch das passende Rennen. Tja, dann habe ich jetzt etwas richtig, richtig Exklusives für dich. Und zwar, Hannes Hawaii Tours ist nämlich der offizielle europäische Reisepartner der Professional Triathletes Organization, kurz PTO. Und das gibt dir wiederum die Möglichkeit, am 20. August 2023 in der Megacity Singapur zu racen, und zwar bei den PTO Asian Open. Gemeinsam mit zahlreichen Top-Athletinnen und Athleten. Und das Beste aber ist, nur bei Hannes Hawaii Tours bekommst du auch deinen Startplatz für die PTO Asian Open in Singapur, in dem eigentlich streng limitierten Altersklassenstarterfeld. Also, unbedingt mit dabei sein. By the way, Hannes Hawaii Tours macht hammer, hammer geile Reisen. Ich war selber schon zu Gast bei Hannes Hawaii Tours 2019, und zwar damals beim allerersten Einsteigercamp, Rookie Camp. Hat mega, mega Fun gemacht. Hannes ist ein super netter, das Team um Hannes herum, hammer genial, der Service ist erstklassig, also für mich absoluter No-Brainer. Und Singapur ist ebenfalls eine klasse Stadt. Ich war zwar selber noch nicht da, aber ich habe eine gute Freundin, die dort lebt, und die berichtet in ihren Insta-Stories immer, was es dort alles zu erleben gibt. Hammer geniale Stadt, sollte man sich unbedingt anschauen. Und wenn man das dann noch in Kombination mit Sport machen kann, super, absolut top. Hier, was meinst du? Wie klingt das für dich? Klingt das für dich danach, als wäre das genau das Race-Erlebnis, das du suchst? Ja? Wenn ja, dann klick dich auf hannes-hawaii-tours.de und stell in wenigen Minuten eine unverbindliche Reiseanfrage. Denn typisch für das Reisen mit Hannes Hawaii Tours ist nämlich auch, das Team meldet sich persönlich mit einem individuellen, unverbindlichen Reiseangebot bei dir, sodass die Reise wirklich zu dir passt. Check doch gerne mal die Wettkampfreisen aus und freu dich schon jetzt auf deinen Finishline-Moment beim Reisen und Racen mit Hannes Hawaii Tours, in dem Fall in Singapur. Nochmal der Link, www.hannes-hawaii-tours.de. Packe ich dir auch alles in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge. So, und das war die Werbung. Weiter geht's mit dem Talk.
Und ja. Du trainierst dich immer noch selbst, oder wie machst du
das? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich habe dann quasi, als ich nach dem Hamburg-Erlebnis, also 21 im Herbst, bin ich dann da hatte ich schon Kontakt, beziehungsweise kannte jemanden, der da von denen trainiert wird. Das war Jährsport, Stavro Petri und Melanie Lüdorf, beziehungsweise jetzt auch Petri, die mich dann quasi, also wo ich mich dann quasi an, ja, den Kontakt aufgenommen habe. Und dann sind wir da ins Gespräch gekommen, haben uns getroffen, waren uns sympathisch und habe gerade gesagt, ich will das jetzt Ganze mal ordentlicher betreiben und ich glaube, da ist noch viel Potenzial, was ich da auf der Strecke lasse. Ja, und dann sind wir das angegangen, dann war das Folgejahr leider, also die haben mir mal die Pläne geschrieben und dann gesagt, Moritz, ey, von dir kommt gar nichts, was ist da los, ja. Und da war halt auch nicht viel mit Training, weil ich da extrem in unseren Umbau von der Praxis eingespannt war, was mich dann halt natürlich auch selber unzufrieden gemacht hat. Und dann habe ich auch in diesem Jahr halt gesagt, so, dann machst du halt nur einen halben. Und der war dann aber echt auch sehr positiv für das Trainingsvolumen, was ich gemacht hatte. Ich hatte da eine, glaube ich, was habe ich da gebraucht? 4,18.
4,18?
Ja.
Ja, das ist schnell, du.
Ja, und bin dann halt, und dann haben wir danach quasi festgelegt, so, jetzt machst du nächstes Jahr, Hamburg hatte ich schon zweimal gemacht, dann machst du nächstes Jahr Frankfurt, dann passt das mit Kraichgau auch gut. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir in die heiße Phase.
Ja, ja. hast du die Strecke in Frankfurt schon mal angeschaut, was da auf dich zukommt?
Nee, noch nicht, aber ich überlege, ob ich Sonntag nochmal vorbeifahre, weil Sonntag ist ja da so ein Radbesichtigungstag nochmal.
Ja, mach das.
Ja.
Mach das auf jeden Fall, weil da sind auch ein paar Anstiege dabei und ja. Einfach, dass du weißt, was da wann auf dich zukommt. Das hilft auf jeden Fall.
Ja.
Wow. Wann ist das Rennen nochmal? Jetzt im
2. Juli.
2. Juli. Okay.
Ja, genau.
Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Ich meine, wir nehmen jetzt gerade hier so, was haben wir heute? Ja, so Mitte Juni auf.
Ja.
Und eine Frage muss ich stellen, leider. Was denkst du über das, was da neulich in Hamburg passiert ist beim Ironman?
Ja, dramatisch schlimm. Mhm. In unserer Triathlon-Gruppe, die wir da von Jährsport haben bei WhatsApp, ging es die ersten, ja, wie lange war da, wie lange sind sie Rad gefahren, bevor der Unfall passiert ist? 1,5 Stunden?
Ja.
Nur darum, wie viele Motorräder da auf der Strecke sind, dass es völlig unverantwortlich ist. Mhm. Da sind jetzt keine Profisportler, ja, die das jetzt täglich sehen, wie das da abläuft, aber jeder hatte das gesehen. Also es war für Amateure zu sehen. Da sind also sicherlich viele sehr ambitionierte Triathleten unter in der Trainingsgruppe. Und es war halt, ich meine, so hat es ja jeder gesagt, ja, Frodeno hat es ja genauso gesagt, dass es halt abzusehen war, dass da irgendwas passiert. Und wenn man sieht da Bilder irgendwie, wo Frodeno von 3 Polizeirädern umgarnt wird, da frage ich mich, was soll diese Scheiße? Ich habe das noch nie gesehen, dass Polizei überhaupt, also ich weiß, vielleicht bin ich da falsch, aber ich frage mich überhaupt, was da jetzt irgendwie die Polizei neben einem Radfahrer suchen muss. Also wenn, dann kann sie irgendwie 100 oder 200 Meter davor fahren, um zu gucken, dass da kein Idiot irgendwie in der Strecke ist. Aber warum denn ja neben dem Radfahrer sein muss, auch mal auch rein aus Fairnessgründen. Das war ja auch reines Windschattenfahren, was da passiert ist. Also die Motorräder waren von vorne, von rechts, von links. Das sind ja keine Ironman-Bedingungen, muss man mal ehrlich so festzuhalten. Und ja, und dann in der Folge ist ja dann immer so die Frage, wenn so, also ich fand die Berichterstattung dann auch in der Hinsicht ein bisschen komisch, dass zuerst gesagt wurde, es war nichts, es ist, also sie, den Leuten geht's okay. Da habe ich schon gedacht, den Leuten geht's okay, da ist jetzt ein Hubschrauber gerade gelandet, der Hubschrauber steht immer noch da nach einer Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Das heißt ja, da muss irgendwas eigentlich Lebensbedrohliches sein, weil der Patient ja vor Ort versorgt werden muss. Ja, ja, wenn da jetzt nichts Großes ist, ja, dann wird der eingepackt und wird ins Krankenhaus geflogen. Ja, ja, ja. Also die bleiben nur da, wenn da wirklich irgendwie Vitalitätsfunktionen in Bedrohung sind. Ja,
ja.
Und deswegen hatte ich das schon relativ, hab ich mir das schon relativ schnell gedacht. Und natürlich lassen sich solche Situationen, das wurde ja auch kritisiert, wie dann damit umgegangen wurde. In erster Linie jetzt mal damit, also zum einen, dass Leute das mitgekriegt haben, was da passiert ist, oder teilweise jetzt ganz schnelle Age-Grouper, Philipp Herber oder so, den hatte ich über den Doc Golo mitgekriegt, der dann irgendwie da 10 Minuten direkt vor dem Unfall stand und mir ja zugucken musste, wie der Motorradfahrer da verstorben ist. Das sind natürlich dramatische Szenen und da ist nur die Frage, wie man sowas verhindert. Das kann noch passieren. Ja, ich meine, da ist so die Frage, kann man das dem Veranstalter vorwerfen? Ja, ist so eine Situation, die ist nicht planbar. Was natürlich planbar ist mit den Motorrädern, das ist ein Riesenfehler. Und meiner Meinung nach ist es auch sehr fraglich, das Rennen dann fortzuführen. Ich selbst bin mal die Tortur gefahren, das ist ein Schweizer Radrennen, das geht einmal um die Schweiz. Da ist allerdings, das ist ein 24-Stunden-Rennen und es werden keine Straßen gesperrt und man macht das immer so in der Staffel. Mhm. Und man hat die ganze Zeit quasi ein Begleitfahrzeug. Und da waren wir auf einem Pass an Andermatt und dann wurde das Rennen abgebrochen. Und erstmal pausiert. Und da war halt ein Abfahrer in ein herauffahrendes Motorrad, was aber nichts mit dem Wettkampf zu tun hatte, kollidiert und der Radfahrer war dann auch gestorben. Mhm. Und daraufhin wurde das Rennen dann auch beendet, was ich auch richtig finde, weil ich meine, die Athleten haben es zum Glück größtenteils nicht mitgekriegt. Ja. Aber man muss sich ja nur mal vorstellen, man als Athlet, man hat sowieso die ganze Zeit, im Ironman denkt man die ganze Zeit über, also meistens denkt man nur an die Performance, aber man hat viel Zeit. Und wenn man dann da vielleicht einer mitgekriegt hat, dass da einer gerade ums Leben gekommen ist oder um sein Leben kämpft und man dann noch 100 Kilometer Rad fahren muss und noch 40 Kilometer Marathon und man die ganze Zeit daran erinnert wird, dass da gerade jemand ums Leben gekommen ist, das ist da keine schöne Vorstellung für einen selbst. Und vielmehr finde ich es halt, ob das so pietätsvoll ist, so ein Rennen vorzuführen, wenn da gerade jemand ums Leben gekommen ist. Ne? Und da muss man sich halt wirklich, also ich stelle mir dann so die Frage, also das Erste, woran ich gedacht habe, ist klar, finde ich das fort, weil Ironman ist so kommerziell. Das sieht man ja an der Hawaii-Politik, dass die es sich da gar nicht leisten können. Ja, ich meine, das ist ja, die müssen allen Startern dann nochmal ermöglichen, einen neuen Ironman, dann wäre das Ganze eine Nullnummer beziehungsweise eine Minusnummer für die gewesen, weil sie noch Regressansprüche wahrscheinlich von den Sponsoren gekriegt hätten. Ja, ich hatte kurzzeitig gelesen, dass der Manager von Frodeno gesagt hat, er geht aus dem Rennen raus, was natürlich im Nachhinein, was ich hätte super gefunden und was ich halt im Nachhinein natürlich hätte auch für ihn besser, was für ihn auch besser gewesen wäre, wahrscheinlich. Weil dann wäre als Führender aus dem Rennen rausgegangen, jeder hätte gesagt, boah, ist das ein toller Typ, der Frodeno. Aber der hat ja das wohl auch gar nicht mitbekommen und auch erst am Zieleinlauf. Ja. Und dann habe ich das so ein bisschen über Ironman, YouTube Ironman verfolgt. Und ich, Also ich weiß es nicht, weil ich es nur nicht die ganze Zeit da verfolgt hatte, aber ich glaube, dass das erste, also Unfall werden sie dann gemerkt haben, aber dass das erste Mal gesagt wurde, dass jemand ums Leben gekommen ist, als die ersten Profis durchs Ziel waren.
Ja.
Ist das richtig?
Ich habe es nicht live angeschaut. Ich habe es auch nur
aus verschiedenen Quellen dazu. Also ich glaube, dass es so war, und wenn das so ist, dann finde ich natürlich, das geht gar nicht. Also weil das so zu verschweigen, nur damit die Klicks hochbleiben die Audience da stabil ist. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also das ist, ne? Andererseits muss man, also was, wenn man sich den Unfall anguckt, und das möchte jetzt, das muss man natürlich mit Vorsicht betrachten. Aber es sieht ja schon so aus, als sei der Motorradfahrer auch daran schuld gewesen. Ne? Hm. Wenn man jetzt die Videobilder sieht, da ist er komplett im Gegenverkehr gefahren.
Gut, es wird ja jetzt auch polizeilich untersucht. Und ja, ich denke, dass da wird es innerhalb der nächsten Tage mit Sicherheit noch weitere Aufklärungen zu geben.
Ja, ja.
Aber das, was da passiert ist, mir vielleicht auch einen Einfluss oder kurz mal einen Einfluss gehabt auf deine eigene Entscheidung, jetzt halt demnächst in Frankfurt zu starten?
Anstatt in Hamburg?
Ja. Nee, ich meine, du bist ja in Frankfurt jetzt gemeldet.
Ach so, nee, also jetzt, weil die Strecke zu eng war oder so, da habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Da war jetzt,
Nee, ich meine, ob das, was in Hamburg passiert hätte, ist und wie vielleicht auch damit umgegangen worden ist, einen Einfluss auf deine Entscheidung hat, mir den nächsten in Frankfurt zu starten.
Nee, das eigentlich nicht. Und ich sag mal auch ganz ehrlich, also es ist natürlich auf der anderen Seite, auch wenn ich jetzt sage, hätte abgesagt werden sollen, eigentlich für die Athleten an sich, die da am Start sind, ist es natürlich schön, dass es nicht abgesagt wurde. Außer, dass es natürlich teilweise zu ungerechten Szenen da gekommen ist, weil einige mehr Kilometer und andere weniger gefahren sind. Aber wenn ich mich da halt 1, 2, 3 Jahre vorbereite, oder bei uns aus der Trainingsgruppe, da die von Niersport, die Marit Bergmann, die hat das Ding ja gewonnen. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass das Rennen hätte abgebrochen werden, und dann wäre sie da, das wäre halt auch dann, ist dann halt auch dramatisch. Ne? Da hängen halt auch irgendwo viele, ja, Schicksale will ich jetzt nicht sagen, weil das ist ein bisschen hochgegriffen, aber viel Herzblut dran und so. Ne? Und es ist auf jeden Fall zu diskutieren. Ich kann auch Stimmen verstehen, wenn man sagt, das hätte auf gar keinen Fall abgebrochen werden dürfen, weil das ist ein sportlicher Wettkampf, und da können bei 2000 Menschen können natürlich Leute ums Leben kommen. Hm. Nur wenn das halt fremdverschuldet ist, oder wie auch immer, unter welchen, dann ist es halt, ja, wenn jetzt einer irgendwie am Herzstillstand steht bei einer sportlichen Veranstaltung, dann sage ich, ja, das ist halt so. Ja, wenn man einen Ironman macht, natürlich sollte man bewusst sein, dass das jetzt nicht unbedingt das Gesündeste für den Körper ist und dass man auch dran versterben kann. Ja, wenn man vielleicht einen unentdeckten Herzfehler hat oder so. Ja. Und wenn man dann sich vorher nicht untersuchen lässt, und das sind jetzt andere Themen, aber das hört man ja auch immer wieder, dass Leute versterben, aber ja.
Ja, genau, ich glaube, letztes Jahr in Duisburg ist jemand auch beim Schwimmen verstorben, Wolf.
Ah, okay.
Und auch neulich in Ex, und jetzt nicht nur bei Ironman-Veranstaltungen, auch bei anderen Veranstaltungen.
Ja,
und klar, es ist eine Extremsportart, muss man ehrlich sagen, und die ist mit Risiko behaftet. Da muss man sich immer im Klaren sein, dass da was passieren kann. Ja, ich bin gespannt, was innerhalb der nächsten Tage noch alles rauskommen wird. Ich habe mich jetzt, Stand heute, halt bewusst noch nicht dazu geäußert, weil auch erstmal Emotionen ein bisschen rausnehmen, um das wirklich auch mit einem gewissen Abstand halt mir zu betrachten, um halt mir dann vielleicht ein paar Lösungsansätze zu bringen, wie man es besser machen kann. Ja. Das heißt, nach dem Rennen in Kraichgau bist du eigentlich ziemlich gut on track für Frankfurt, oder?
Ja, eigentlich läuft es ganz, ganz gut. Also es ist ja immer so, man sagt, oder nicht immer, aber bedingt dadurch durch die Doppelbelastung natürlich mit dem Arbeit, die halt alle Age-Gruppe haben. Aber dadurch, dass wir letztes Jahr da umgebaut haben und vergrößert haben und so, war der Anfang des Jahres auch noch nicht so glänzend, aber ich bin jetzt eigentlich so seit 3 Monaten wirklich ganz ordentlich so, dass ich den Trainingsplan einhalte. Mhm. Und Kraichgau ist natürlich auch eine schwierige Strecke. Ja. Und wenn man zusätzlich halt noch, also ich als Laie, ohne da jetzt drüber gesprochen zu haben, glaube, dass wenn man im Kraichgau da irgendwie Zehnter wird, dass man in Frankfurt vielleicht in ähnliche Dimensionen vorstoßen kann. Mhm. Ja, weil viele, die in Frankfurt starten ja auch schon im Kraichgau. Ja, und dann muss man mal sehen. Ja, also ich hätte was so geht, was so funktioniert.
Das heißt, was ist das Ziel für Frankfurt? Hast du irgendwie so einen Quali-Slot im Visier oder?
Ja, also mein Fernziel ist eigentlich Hawaii, aber das lässt sich ja dieses Jahr mit Frankfurt nicht erfüllen und ich denke auch, dass ich da noch nicht ganz bin. Mhm. Also ich glaube, mit einer ordentlichen Vorbereitung, also wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt ab Dezember, Januar mich wirklich an den Trainingsplan gehalten, den der Stavro mir erstellt hat, dann könnte ich denken, also jetzt, ich bin da jemand, der redet da realistisch drüber. Ich mache jetzt kein Understatement, um irgendwie dann doch besser zu sein. Mhm. Aber ich glaube, dass es dann doch hätte möglich sein können, wenn der Körper hält, ja. Also ich bin jetzt auch recht groß und habe natürlich auch dieses Rudern und so tiefe Kniebeuge und so relativ viel Vorbelastung, was so Knie und so angeht. Bin jetzt nicht mehr wirklich so schwer. Also ich bin jetzt so auf 79 Kilo bei 1,91. Cool. Das ist natürlich auch nochmal so der Pferdefuß. Ja, und jetzt muss man mal gucken, wie weit das nach vorne gehen kann. Aber ich bin eigentlich so grundsätzlich sehr positiv auf den Wettkampf eingestellt, freue mich auf den Wettkampf.
Ja.
Und hab da halt irgendwie einfach Bock drauf. Cool. Ich habe jetzt auch nochmal einen anderen Neo als im Kraichgau. Im Kraichgau hatte ich leider im Februar gekauft, aber der hat extrem, also den habe ich dann erst das erste Mal jetzt ja irgendwann erst vor kurzem testen können. Mhm. Und der hat eigentlich so sehr gut gepasst im Wohnzimmer quasi. Aber beim Schwimmen zieht er halt irgendwie echt viel Wasser am Bauch. Und dann habe ich nochmal so ein Testschwimmen gemacht und habe jetzt nochmal einen anderen und verspreche mir davon nochmal ein bisschen bessere Schwimmperformance, was jetzt nicht die extrem viel Minuten rausholen wird, aber was vielleicht dafür sorgen wird, dass ich mich einfach auch ein bisschen wohler fühle beim Schwimmen.
Oh ja.
Und dass man halt auch schon mit einem wohlen Gefühl ins Wettkampf geht. Ne?
Ja, ist wichtig. Ja. Ich habe auch mal so einen Neo-Test-Schwimm gemacht, schon eine Weile her, und habe da auch verschiedene Modelle durchgetestet und da gibt's echt Unterschiede. Ja. Also ich hatte ein Modell, ich nenne keinen Namen, aber das hat einen vorne runtergedrückt, so dass man echt um Luft kämpfen musste. Ja? Also solche gibt's auch.
Also
für jeden gibt's halt sein Neo, sag ich mal. Aber
ja, absolut.
Sollte man im Vorfeld testen und etwas längere Zeit halt mir geschwommen sein, um halt mir zu wissen, wo er passt und wie er passt und.
Ja. Ich hatte auch lustigerweise habe ich dann in Kraichgau war ein Athlet im Wasser, der hat den gleichen Neo an wie ich. Also ist ein namhafter Hersteller, aktuelles Modell, ja.
Ja.
Auch kein günstiger und sagte ihm, wie kommst du mit dem Neo zurecht? Also, boah, der zieht so viel Wasser an der Brust. Ne? Ich so, ja, okay, habe ich das gleiche Problem. Und der ist so eng am Hals, dass man kaum atmen kann, ja, aber trotzdem zieht er, also keine Ahnung, für anderen passt der vielleicht super, aber das ist ja auch immer so die Sache. Ja. Aber also das ist immer so die Frage, ist da jetzt so.
Ich hatte eingangs gesagt, du bist Tieffluencer. Ich meine, du machst viele Stories halt auch über deinen Beruf in Instagram. Wie heißt dein Kanal?
Dr. Unterstrich Bördinghaus. Bördinghaus mit OE Doppel D.
Okay. Verlinken wir auch in die Shownotizen, weil den solltest du unbedingt anschauen. Ist sehr, sehr interessant. Ab und zu blutig. Wobei,
ab und zu mal. Aber das kündige ich in der Regel an, ne?
Genau, das kündige ich so an und überlässt du halt dem Instagram-Follower, ob er halt sich das anschauen will oder nicht, weil es ist halt sensibler Content im Prinzip gekennzeichnet.
Genau.
Und aber so aus deiner Sicht, wie wichtig ist zum Beispiel Zahngesundheit für den Sport allgemein?
Ja, gut, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Komponenten, die es wichtig machen. Das eine ist einmal das Entzündungsfreiheit, das ist überall wichtig für den ganzen Sport. Ja, also wir haben man muss dazu sagen, dass eigentlich relativ viele Sportler sich ganz gut um ihre Mundgesundheit kümmern. Ja, also weil das ist, man geht einem sehr geregelten Leben nach als Sportler.
Ja.
Und und dazu gehört halt irgendwie auch aufstehen und Zähne putzen oder ins Bett gehen und Zähne putzen und halt irgendwie und man ist diszipliniert natürlich als Triathlet vor allen Dingen. Und von daher sind diese entzündlichen Sachen meist nicht das Problem, aber es kommt schon ab und zu mal dazu. Und da gibt es natürlich einerseits so eine Zahnbettentzündung, Parodontitis. Wenn man, also das ist die Entzündung der Wurzel und des Zahnhalteapparates, mehr oder weniger, also des Zahnhalteapparates. Und da, wenn man jetzt sich mal alle Wurzeln zusammenrechnet, kommt man natürlich auf eine relativ große Fläche. Und wenn die alle entzündet sind, dann, das ist immer so ein ganz gutes Beispiel, dann hat man nachher eine Entzündungsfläche, die so groß ist wie ein Handteller. Ja, und wenn man jetzt sich irgendwie vorstellt, man hätte irgendwo eine Wunde am Körper, die so groß wäre wie ein Handteller, die eitert, dann würde jeder irgendwie schnell zum Arzt rennen und sagen, oh Gott, und wenn es im Mundraum passiert, passiert es halt so verdeckt, ohne dass es schmerzt. Und deswegen ist natürlich da so eine zahnärztliche Prophylaxe, Vorsorge, die wir natürlich auch jetzt über die letzten 20, 30 Jahre in der Zahnmedizin extrem aufgebaut haben, extrem wichtig. Und können natürlich auch immer andere Prozesse, entzündliche Prozesse sein, jetzt bei einer tiefen Karies, wo der Nerv entzündet ist oder so. Ja. All solche Dinge, die natürlich einem auch mal so einen Wettkampf schnell verhageln können, wenn man dann irgendwie auf einmal Zahnschmerzen hat. Und das ist tatsächlich selbst bei Fußballprofis, also ich habe da so 2, 3 Fußballprofis, und die, das ist Wahnsinn, dass man sich vorstellt, wenn man sich vorstellt, dass selbst die, wenn die frischen Transfer haben, also jedenfalls von den Vereinen, die ich kenne, vorher nicht zum Zahnarzt geschickt werden. Ja, also das heißt, die kriegen keinen, also die werden, gut, wie man jetzt durch Dortmund mitgekriegt hat, werden die auch keine urologischen Untersuchungen unterzogen, ja, aber auch noch niemals einer zahnärztlichen Untersuchung. Und das ist ja ganz einfach. Und da solche Sachen sind vielleicht auch wichtig so für alle, die dem Triathlonsport nahestehen, dass man halt vielleicht nicht nur zum Physio vorher geht oder zur Laufanalyse, sondern dass man halt auch wirklich regelmäßig zum Zahnarzt geht. Und gerade wenn man so viel Zeit investiert für so ein Highlight, wenn man dann 1, 2 Wochen vor dem Zielwettkampf Zahnschmerzen kriegt oder sonstiges, ist das natürlich dramatisch. Ne? Und dann gibt's noch eine andere Komponente, und das ist quasi so die Funktionsanalyse. Das heißt, wie passen die Zähne aufeinander, ganz einfach gesagt. Ne? Ja. Und wenn ich da halt irgendwelche krassen Fehlstellungen habe, dann kann sich das halt auf den kompletten Bewegungsapparat weiterführen. Ja? Ja. Das heißt, ich habe vielleicht einen Beckenfehlstand oder irgendwie die Hüfte steht komisch. Ja? Das kann halt ursächlich sein, weil der Kiefer halt völlig verspannt ist und es über die Wirbelsäule Atlas-Axis-Gelenk weitergeleitet wird. Ja, und dann steht man halt völlig krumm, nur weil im Endeffekt vielleicht die Zähne falsch verzahnt sind. Und dem kann man halt Abhilfe schaffen, indem man Schienen anfertigt. Ja, das vermisst man dann ganz genau. Oder halt erstmal eine Schiene macht, ja, um das erstmal zu testen, ob das funktioniert. Ja. Und wenn die Schiene dann funktioniert, dann kann man natürlich das Ganze auch im Gebiss umstellen. Ja, das heißt, entweder über Kieferorthopädie oder über irgendwelche prothetischen Versorgungen, wo natürlich aber die Kieferorthopädie gerade bei jungen Patienten natürlich vorzuziehen ist, wenn man da nichts an den Zähnen machen muss. Und das sind so Ansätze. Wenn man das halt ganz oft ist, also um das noch vielleicht ganz kurz abzuschließen, dass die Zähne durch ihre Stellung das Kiefergelenk in eine Zwangsposition quasi bringen. Ja, das heißt, ich habe eine zentrale Position, wo das Kiefergelenk sitzen sollte. Das sitzt aber nicht in dieser zentralen Position, weil wenn ich zumüsste, dann sitzt es irgendwo hier. Ja.
Ja.
Und jetzt ist mein Ziel, durch diese Schiene das Kiefergelenk wieder in die zentrale Position reinzubekommen. Okay. Und das wird halt gemacht, indem man, also da gibt es so Systeme, wo man an Computer angeschlossen ist, wo man so einen Gesichtsbogen hat man verkabelt ist, gibt es mittlerweile auch schon mit Reflektoren, dass man da keine Verkabelung mehr hat, aber das ist eigentlich das Gleiche. Und da macht man verschiedene Grenzbewegungen und aufgrund dieser Grenzbewegung wird dann errechnet, wo sich dieses zentrale Kiefergelenksposition befindet.
Okay.
Und dann kann man sich dementsprechend da solche Schienen anfertigen lassen. Ja, und das wird auch im Profisport teilweise schon relativ häufig verwendet und teilweise mit wirklich wahnsinnigen Verbesserungen, auch was so die Beweglichkeit angeht, wo die Leute dann halt vorher mit ihren Fingern gar nicht auf den Boden kommen und dann tragen sie die Schiene und alles ist einfach viel ausgeglichener. Ne? Und also das ist schon auch ein interessantes Feld, ne? Was halt wahrscheinlich noch gar nicht so krass betrachtet wird. Ne?
Gebe ich dir recht, ja. Aber da steckt eine Menge Potenzial.
Ja, gerade wenn man jetzt so über die ganzen Gimmicks redet, die es da jetzt alle so gibt, ne? Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Ja, das ist ja. Ich sage immer, ob das im Amateurbereich alles so Sinn macht, das ist immer fraglich. Ich bin da sowieso ein bisschen. Es gibt Situationen, wo manche Leute sagen, hey, Moritz, du passt echt ein Rad ab. Weil ich habe teilweise, wenn wir beim Rad bleiben wollen, ist okay, aber das ist jetzt halt auch schon. Habe ich von einem Freund gekauft, als ich meinen ersten Ironman gemacht habe, und weil der gesagt hat, du kannst nicht auf dem Alurad einen Ironman fahren, also im Alurennrad. Und ich bin da halt so, was so Material und Gimmicks angeht, bin ich da hinten, sitze ziemlich hinten dran. Ich habe immer so die Mentalität, erst muss der Körper richtig funktionieren und dann kannst du ins Material investieren. Ne? Das ist ja häufig eher andersrum im Triathlon. So.
Ja.
Und da bin ich da ein bisschen exotisch und bin halt da gar nicht so, was so Gimmicks angeht, eher so ein bisschen außen vor. So langsam kümmere ich mich da auch so ein bisschen drum, aber ja.
Aber ich teile deine Meinung, dass halt den Körper zu trainieren deutlich wichtiger ist, als mir 10.000 Euro in ein hammergeiles Rad zu investieren, was du aber A, nicht handeln kannst und B, halt mir vielleicht im letzten Drittel des Feldes halt ankommst. Ja, das ist dann eher peinlich. Von daher lieber das Geld in Coach investieren oder in Bike-Fitting mit dem Bike, was man hat, um halt mir gescheit auf dem Bock zu sitzen und gescheit dann endlich mal Rad zu fahren. Ja.
Genau, ja, oder halt in Zeit fürs Training, ne?
Ja, genau.
Also solche Investitionen sind ja immer mit Zeit verbunden. Ich gucke mir erst an, welche Räder sind so gut, dann gehe ich dann gehe ich zu dem Laden oder was oder lass mich da. Also das ist ja immer mit Zeit verbunden. Und Zeit ist ja das, was wir alle als Edge Group am wenigsten eigentlich haben.
Ne? Das stimmt.
Und ja.
Hier blöde Frage, wann trainierst du? Weil ich meine, du bist ja, so wie ich mir vorstellen kann, als Zahnarzt ziemlich busy, oder?
Ja, ich habe glücklicherweise, wie du jetzt auch feststellst, ich habe glücklicherweise halt mir das so gelegt, dass ich 3 Tage die Woche erst um 12 anfange und dann bis 20 Uhr durcharbeite.
Okay.
Also, dass ich da die Vormittage gut nutzen kann.
Cool.
Ja, und dementsprechend funktioniert das ganz gut. Aber es ist natürlich schon so, dass trotzdem halt immer mal wieder, so also als Selbstständiger bleiben natürlich immer relativ viele Sachen auch liegen, die man irgendwie machen muss. Ich bin dann immer halt erst abends um 8:30, 9 zu Hause. Ja, aber ich glaube halt, das ist so der Vormittag ist halt für mich, also ich kann halt vormittags viel besser trainieren, als wenn ich bis 16 Uhr gearbeitet habe und danach noch irgendwie weiß, ich mache jetzt noch 3 Stunden Rad und 1 Stunde Koppellauf. Mhm. Das mache ich halt lieber morgens vor der Arbeit weg. Und dann, klar, ist man dann manchmal vielleicht ein bisschen kaputter bei der Arbeit, aber dann ist man halt auch irgendwo schon befriedigt, wenn man sein Training schon hinter sich gebracht hat und nicht den ganzen Tag wieder so eine Bürde mit sich schleppt, boah, heute Abend muss ich noch. Ne?
Ja, genau. Ja. Und dann kommt zu dir in die Praxis auch schon Triathleten? Behandelst du welche?
Nee, nicht, dass ich wüsste, sagen wir so. Nicht, dass ich wüsste. Nee.
Ja, vielleicht ändert sich das hier mit dem Podcast in Zukunft.
Ja, gerne.
Okay.
Ja, ich meine, Sportler zu behandeln oder Sport generell sich mit Sportlern zu umgeben, ist natürlich immer ein einfaches, ne? Weil man ja irgendwie so ein bisschen das gleiche Leben lebt und so ein bisschen, also man sich eigentlich ja immer relativ ähnlich ist und man natürlich auch schnell so ins Gespräch kommt. Also,
ja. Ja. Ja, aber so, was ich so von Instagram sehe, du bist sehr kompetent und was ich klasse finde, ist, wie du erklärst auch viel. Aus dem Clubhouse-Talk von damals habe ich auch gelernt, wie dass du auch sehr feinfühlig bist, was halt mir Angstpatienten zum Beispiel angeht.
Ja.
Und weil, gibt es einige, die halt irgendwie Angst vor dem Zahnarzt haben, aufgrund von absolut. Traumata, whatever. Und da gibt es aber heutzutage, hast du ja auch erwähnt, heute deutlich mehr Methoden als noch damals, ja. Also, und das wird auch bei dir angewendet, oder? Wahrscheinlich.
Ja, absolut. Also wir machen Behandlungen in Lachgas, wir machen Behandlungen in Vollnarkose. Mhm. Versuche natürlich irgendwie immer den Patienten da zu einer gesunden Mundhygiene hinzuführen. Das ist im Endeffekt das erste Ziel. Wenn jemand Angst hat, ist das nicht immer unbedingt damit verbunden, dass er schlechte Zähne putzt, aber kommt schon mal vor, weil wenn er 20 Jahre nicht da war, dann ist da halt viel zu machen. Ja. Und das sind halt so die ersten Punkte und man muss ja halt auch gucken, nicht nur, dass man das einmal in Vollnarkose macht, sondern dass halt der Patient dann auch die Ängste verliert. Ne? Und das kriegt man dann häufig ganz gut dahin, dass man erst nur ganz langsam anfängt mit der Zahnreinigung und und dann muss man halt einmal einen Rundumschlag machen, dann eventuell eine Vollnarkose und dann ist der Patient erstmal saniert und dann merkt er halt auch, wenn ich jetzt alle halbe Jahr zum Zahnarzt gehe, dann passiert eigentlich gar nichts Schlimmes. Ja. Und und das ist halt so, das ist halt immer so unser Ansatz und ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Klasse. Ja. Und ganz blöde Frage, aber wie ist es, wenn du selber ein Problem hast? Behandelst du dich selber oder lässt dich von anderen Kollegen?
Nee, ich hatte ja die Praxis von meinem Vater auch übernommen und der ist quasi dann auch mein Zahnarzt schon immer gewesen.
Okay.
Und und natürlich glücklicherweise, was natürlich wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass er Zahnarzt ist, hatte ich jetzt nie so richtig Probleme mit den Zähnen, außer dass meine Zähne sehr groß sind und ich ziemlich viel Kieferorthopädie brauchte und mir bleibende Zähne gezogen werden mussten, damit da genug Platz ist. Und mein Vater hat meine Weisheitszähne gezogen. Also ich habe auch schon unschöne Dinge erlebt beim Zahnarzt. aber ist auch mal immer ganz gut, wenn man mal wieder auf der anderen Seite sitzt. Ja. Das ist so. Ja. Und ich andersrum behandle ich auch mittlerweile meinen Vater.
Okay, super, ja. Krass.
Ja.
Ich hab gesehen, wir haben im Vorfeld gesprochen, du magst noch ein bisschen schwimmen gehen, ne? Weil ich meine, du stehst jetzt gerade auf dem Parkplatz vom Freibad. Und,
und hier die Sonne scheint. Ne?
Ah, Hammer, krass. Ja. Habt ihr euch verdient in Deutschland?
Ja, ich glaube, wir haben 23 oder 24 Grad. Ich glaube, heute sind 27 Grad angesagt. Fürs Wochenende über 30.
Ah, krass. Ja, super. Ja. Genieß es auf jeden Fall. Nochmal Info an dich da draußen, alle entsprechenden Links zum Moritz packe ich dir in die Shownotizen, so dass du dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl da hinklicken kannst. Dr.Böttinghaus ist es, glaube ich, auf Instagram.
Genau, und OE und Doppel-D.
Und Website hast du wahrscheinlich auch zu eurer Praxis?
Ja, einfach bei Google Dr. Böttinghaus eingeben, dann findet man das direkt.
Okay, super. Und warte mal, du trägst ein T-Shirt. Ich glaube, ich habe auch irgendwie in der Story gesehen, dass du Bochum-Fan bist, ne?
Ja, nie mehr zweite Liga oder was?
Ja, sehr gut.
Ja, drittes Jahr Bundesliga ist jetzt schon für Bochum schon gut, ne? Das kann man nicht bestreiten. Also wir wohnen halt irgendwie so 200-300 Meter neben dem Stadion und sind also das Jahr, als wir nach Bochum oder als ich nach Bochum gezogen bin, ich habe vorher halt in Düsseldorf gewohnt und 2 Jahre und dann sind wir halt quasi umgezogen, als Bochum halt auch aufgestiegen ist und dann haben wir uns natürlich direkt eine Dauerkarte geholt und dann 500 Meter Fußweg oder so und das ist natürlich, und das Bochumer Stadion ist halt mitten in der Innenstadt und das ist dann halt immer schon ein super Gefühl, ne? die beste Stadionhymne natürlich und
Ja, sehr cool. Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu quasseln.
Ja, auf jeden Fall.
Bist ein cooler Typ.
Und danke, du auch.
Ich drück dir ganz, ganz doll die Daumen für allem in Frankfurt, dass es so läuft, wie du es hier geplant hast und dass du weiterhin dran bleibst, sportlich bleibst. Mache ich mir bei dir keine Sorgen, weil du hast einen guten Motor, den du schon aus dem Ruder mitbringst und hast gewisse Ziele, die du erreichen möchtest. Und ja, drück dir die Daumen, dass du auch nächstes Jahr mit dabei dann klar.
Danke, danke. Ja, mal schauen. Die Planung läuft in meinem Kopf schon, wo ich dann starten sollte. Aber mal schauen. Ich hatte zuerst ein bisschen geliebäugelt mit Barcelona, aber das ist jetzt auch schon ausverkauft. Ah. Aber ja, mal schauen. Weiß ich noch nicht.
Nach Frankfurt? Machst du noch andere Rennen dieses Jahr, oder?
Habe ich auch noch nicht entschieden. Jetzt muss ich erstmal Frankfurt Fokus. Und ich bin noch beim Frankfurter Marathon gemeldet. Das ist aber noch vom letzten Jahr. Okay. Weiß ich noch nicht so richtig, ob ich da antrete, weil letztes Jahr habe ich mir da im Training halt auch wieder ein bisschen Verletzung zugefügt, wenn man dann nur noch läuft und so. Und dann wieder lang, da muss man halt immer wieder gucken, dass man wieder ein bisschen kürzer macht, ein bisschen mehr Kräftigung, ein bisschen mehr Kraft und ja, mal schauen, weiß ich noch nicht ganz genau.
Hier, pass auf deinen Körper auf, du.
Ja, das ist das Wichtigste.
Allerdings, ja. Hier, nochmal, toi, 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 bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und dann sprechen wir uns irgendwann mal wieder. Um zu hören, wie es dann geklappt hat. Und wünsche dir eine gute Zeit. Jetzt schönes Schwimmtraining. Was steht auf dem Plan?
Ich müsste kurz gucken, könnte ich es dir genau sagen. Und zwar 2800 Meter, 300 Meter einschwimmen und danach, also noch so ein paar andere Spielchen, Technik und so. Jo. Und dann haben wir irgendwie so Negativ-Split-Training. Erst immer irgendwie 70-80%, 80-90% und dann 95% all out. Also schon ein bisschen intensiver.
Ja. Dann Respekt dafür, dass du es alleine durchziehst, weil da gehört auch einiges dazu, sich halt im Wasser auch entsprechend halt ein bisschen zu pushen aus der Komfortzone. Und weiterhin dranbleiben. Machst du super.
Auf jeden Fall. Danke, danke.
Also Moritz, toi, toi, toi. Hau rein.
Ciao, ciao. Hau rein. Ciao.
Tschüss. Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des Triathlon-Podcasts, dem Original und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. folge und bewerte den Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Wenn du Triathlon-Podcast unterstützen magst, dann kannst du das per Steady machen. Das heißt, ich tausche exklusive Swimcap von Triathlon-Podcast gegen ein Abo in Steady. Und wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social-Media oder per Mail an die info@triathlon-podcast.de. Mein Name ist Marco Sommer, freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier beim Triathlon-Podcast und bis zur nächsten Folge, bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und natürlich auch sportlich. Dein Marco.